Wir kommen heute Abend zu dem vierten Aufsatz von Salomo in seinem Buch Prediger, und zwar Kapitel 4, Abvers 1. Und das geht dann bis Kapitel 5 am Schluss. Es geht um das Thema Gutes und Übles. Und wir müssen beachten, dass das immer aufbaut auf den früheren Aufsätzen. Es gibt also immer wieder Rückbezüge auf die früheren Aufsätze, und wir sehen auch eine Entwicklung. Während es am Anfang noch ganz pessimistisch getönt hat, Salomo beschreibt seine Enttäuschung in Bezug auf das Leben in der Zeit, als er weg war vom Herrn, aber er zeigt den Weg daraus heraus und zeigt, dass innere Befriedigung nur in der Gemeinschaft mit dem Herrn entstehen kann. Und, ganz wichtig, die einzelnen Ereignisse im Leben, das einzelne Tun im Leben muss in Beziehung gesetzt werden zur Ewigkeit. Und erst da bekommt das Einzelne im Leben Sinn und Bedeutung. Und jetzt Kapitel 4, Vers 1. Und ich wandte mich und sah, also wieder, er wendet sich von dem bisherigen Thema Zeit und Ewigkeit jetzt weg zu einem neuen Themenblock, wo er auch beobachtet. Nochmals. Und ich wandte mich und sah alle Bedrückungen, die unter der Sonne geschehen. Und siehe, da waren Tränen der Bedrückten. Und sie hatten keinen Tröster. Und von der Hand ihrer Bedrücker ging Gewalttat aus. Und sie hatten keinen Tröster. Und ich pries die Toten, die längst gestorben sind, mehr als die Lebenden, die jetzt noch leben. Und glücklicher als beide pries ich den, der noch nicht gewesen ist, der das böse Tun nicht gesehen hat, das unter der Sonne geschieht. Nicht wahr? Das ist nicht ein ganz neues Thema, sondern das war in dem Thema Zeit und Ewigkeit schon angedeutet. Und zwar in Vers 16 von Kapitel 3. Und ferner habe ich unter der Sonne gesehen, an der Stätte des Rechts, da war die Gottlosigkeit. Also sogar da, wo man eben erwarten müsste, da wird Recht gesprochen im Gericht, findet man Gottlosigkeit oder Gesetzlosigkeit. Und jetzt wird das weiter ausgeführt. Wenn man die Welt anschaut, ja, die Schöpfung sieht so wunderbar aus, aber dann sieht man, in dieser Welt haben wir es zu tun mit einer gefallenen Welt, wo Unrecht und Ungerechtigkeit eine große Rolle spielt. Menschen werden unterdrückt und es fließen Tränen. Und siehe, da waren Tränen der Bedrückten. Und noch schlimmer, es ist eine Sache, wenn Tränen der Trauer da sind, aber Salomo sagt, es gibt keinen, der Trost zusprechen kann. Keinen Tröster. Übrigens, das Wort Tröster hier ist Menachem. Und in Klagelieder 1 wird genau das Gleiche von Jeremia später gesagt in Bezug auf die Stadt Jerusalem, die für ihre Sünde so ein schreckliches Gericht erlebt hat, als die Babylonier unter Nebukadnezar kamen und schließlich im Jahr 586 vor Christus alles dem Erdboden gleich machten. Jerusalem wurde zerstört, verbrannt und der herrliche Salomo-Tempel in Staub und Asche gelegt. Und in den Klageliedern beschreibt Jeremia, der weinende Prophet, dieses Elend. Und er sagt in Klagelieder 1, Vers 2, bitterlich weint sie des Nachts und ihre Tränen sind auf ihren Wangen. Sie hat keinen Tröster, keinen Menachem. Genau dieser Ausdruck. Keinen Tröster. Und übrigens in Vers 3 von Klagelieder 1 heißt es, keine Ruhe. In Vers 6, keine Weide. In Vers 7, keinen Helfer. Und nochmals in Vers 9, da ist niemand, der sie tröstet. Das ist nochmals der gleiche Ausdruck wie in Prediger 4, ein Menachem. Kein Menachem. Interessant ist Folgendes. Im Talmud, im Traktat Sanhedrin, gibt es eine Diskussion unter Rabbinern, die stellen die Frage, was ist der Name des Messias? Und dann werden verschiedene Namen genannt. Unter anderem auch der Geschlagene, Nagua. Und das ist übrigens eine Anspielung auf Jesaja 53, wo der Messias der Geschlagene genannt wird. Also der leidende Knecht in Jesaja wird dort im Talmud eben vorgestellt als der Geschlagene. Ich gebe ganz kurz die Stelle an, weil das sehr hilfreich sein kann. Wenn jemand behauptet, im Judentum wisse man nichts davon, dass Jesaja 53 von dem Messias spricht. Aber da haben wir in Jesaja 53 Vers 4, fürwahr, unsere Leiden trug er, und dann heißt es, wir hielten ihn für geschlagen. Und das ist das Wort Nagua. Wir hielten ihn für geschlagen. Und dann von Gott geschlagen und niedergebeugt, das ist ein anderer Ausdruck. Aber das erste hier, geschlagen, ist Nagua. Und da wird gesagt, der Name des Messias ist Nagua. Und da wird klar gemacht, das ist also der, der da beschrieben wird in Jesaja 53, der für unsere Sünden stellvertretend leidet. Und worauf will ich hinaus? Und dann gibt ein Rabbiner die Antwort, sein Name ist Menachem. Also der Messias hat viele Namen. Und ein Name wird gesagt, Menachem. Tröster. Das ist genau der Name, von dem es heißt in Klagelieder 1, dass damals, als Jerusalem eben alle Warnungen der Propheten, die auch von dem Messias gesprochen haben, abgewiesen hatte, da muss Jeremia sagen, es gibt keinen Menachem. Ja, wenn man den Herrn Jesus nicht will, dann bleibt für einen nur noch das, kein Menachem, kein Tröster. Und Salomo sieht Menschen in dieser Welt, die leiden, und er sagt, sie hatten keinen Menachem, keinen Tröster. Zweimal. Und sie hatten keinen Tröster, Menachem. Und Salomo in seiner Gottferne empfand das so schlimm, dass er eigentlich eine gewisse Todessehnsucht erlebte. Und das gibt es unter den Menschen. Todessehnsucht. Ist ganz schrecklich, wenn ein Mensch diesen Punkt erreicht. Und er sagt, ich pries die Toten, die längst gestorben sind, mehr als die Lebenden, die jetzt noch leben. Wir kennen aus der Bibel Hiob 3. Hiob war so zerschlagen durch diese 7 Prüfungen, die insgesamt über ihn kamen. Die 7. war, 3 Freunde kamen, um ihn zu trösten, aber anstatt ihn zu trösten, merkte er, in ihrem Herzen sind die überzeugt, ich muss ein Heuchler sein. Das alles kam über mich als Gericht Gottes. Und dann verflucht er seinen Geburtstag. Und in Hiob 3 bringt er zum Ausdruck, er wäre so glücklich, wenn er nie geboren worden wäre. Oder er drückt auch aus, oh, wäre ich doch gestorben. Also zwar im Mutterleib empfangen, aber dann als Frühgeburt verschwunden. Das ist Todessehnsucht. Und das ist etwas sehr Schlimmes. Aber gerade die Menschen ohne Gott, die sind in der Gefahr, in diesen Zustand hineinzukommen. Heinrich Heine, dieser berühmte Dichter in Deutschland jüdischer Abkunft, hat ja auch viel Spöttisches geschrieben, aber auch Dinge, die wirklich sehr kunstvoll sind. Und er schreibt: O Grab, du bist das Paradies für pöbelscheue, zarte Ohren. Der Tod ist gut, doch besser wär's, die Mutter hätte uns nie geboren. Schrecklich, wer ein Jude, der keinen Bezug hatte zu dem Gott der Väter, in dieser Zeit so etwas schreibt: O Grab, du bist das Paradies. Schrecklich. Und man muss noch daran denken, er war ja lange, oder in früher Zeit war er befreundet mit Philipp Spitta. Ja, und wir kennen doch seine Lieder und diese tiefen Glaubenslieder, die er gedichtet hatte. Und es kam der Moment, wo Spitta merkte: ich kann nicht mehr Freundschaft pflegen mit Heinrich. Und er hat ihm das dann auch gesagt, weil Heinrich Heine war so ein Spötter. Über göttliche Dinge konnte er so übel sprechen, und auch in Gesellschaft, wo Kinder mit dabei waren, konnte er auch sehr unflätig sprechen. Und Philipp sagte ihm: Ich kann nicht mehr dein Freund sein. Und da hat er ihm sehr, sehr nachgetragen und hat dann auch öffentlich gegen später Stellung genommen. Ja, traurige Geschichte. Aber dieser Mann, der das Zeugnis hatte von Philipp, der übrigens selber auch jüdischer Abkunft war, seine Mutter war Jüdin, aber er hat den Messias gefunden. Also die Lieder von Philipp Spitta sind messianisch-jüdische Glaubenslieder. Und Heinrich Heine, ein Jude ohne Glaube, sagt: O Grab, du bist das Paradies. Und an diesem Punkt oder ähnlichen Punkt war Salomo damals hingekommen. Das Leid in der Welt hat ihn so erdrückt. Und zu sehen, wie Menschen ohne Hoffnung da sind, ohne Tröster, dass er sagt: Ich pries die Toten, die längst gestorben sind, mehr als die Lebenden, die jetzt noch leben. Und dann sagt er: Noch glücklicher sind die, die noch nicht geboren sind. Denn die Verstorbenen, die haben ja das Elend schon gesehen. Aber die, die noch nicht da sind, die haben noch nichts mitbekommen, denn die gibt es ja jetzt noch nicht. Alle Menschen, die in der Zukunft gezeugt werden, die werden erst dann entstehen. Jetzt gibt es sie nicht. Und darum sagt er: Noch glücklicher als beide sind die, die noch nicht gewesen sind. Eben, sie haben das böse Tun noch nicht gesehen, das unter der Sonne geschieht. Aber wäre Salomo in Gemeinschaft mit dem Herrn gewesen, hätte er doch ausdrücken können: Ja, und diese Menschen ohne Tröster, die könnten einen Tröster haben. Sie müssen den Messias kennen. Das ist ja diese Hoffnung, die auch, hätte Salomo sagen können, mein Vater so tief in seinem Herzen trug. Er hat Psalmen geschrieben im Blick auf den Erlöser, der einmal kommen würde. Psalm 22, deine Hände und Füße würden durchgraben werden, um eben der Welt das Heil zu bringen. Aber Salomo sieht nur, sie haben keinen Tröster. Prediger 4, Vers 4. Und ich sah alle Mühe und alle Geschicklichkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht des einen gegen den anderen ist. Auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Er hat auch Menschen gesehen, die leiden jetzt nicht so, wie die da in den Versen 1 bis 3 beschriebenen, sondern es sind Leute, die sehr geschickt sind in dem, was sie machen im Leben und erreichen. Aber er hat das noch genauer angeschaut und hat gesehen: Oh, so viele Menschen sind erfolgreich, weil sie eigentlich besser sein möchten als die anderen. Ja, ich habe eine Schwiegertochter, die Musik studiert hat, und Sie hatte eine Zeit, wo sie sehr, das ausgedrückt hat, sehr Mühe gehabt im Studium, dass so viel Konkurrenzdenken da ist unter den Studenten. Jeder will besser sein als der andere. Ich muss sagen, ich habe das jetzt nicht so erlebt. Also, da habe ich jetzt in meinem Musikstudium nicht so gelitten. Das habe ich nicht so empfunden, aber sie hat das erlebt. Das ist also auch eine Realität, die nicht allgegenwärtig ist, aber die in der Künstlerwelt sehr verbreitet ist. Dass Leute gut sind, besser, sehr gut, aber eine wichtige Triebfeder ist, weil sie eben viel besser sein möchten als die anderen. Und das sieht hier Salomo und beschreibt das so in klaren Worten, dass diese Geschicklichkeit bei der Arbeit, dass es Eifersucht ist des einen gegen den anderen. Und da muss er sagen, das ist Eitelkeit, ein Haschen nach Wind. Aber sollen wir uns denn nicht Mühe geben in dem, was wir tun und machen? Natürlich. Aber wir müssen uns immer wieder die Rechenschaft ablegen, was ist unsere Motivation? Geht es darum, besser sein, zu sein als die anderen? Oder geht es darum, dass wir einfach alles einsetzen, um dem Herrn zu dienen? Vers 5. Der Tor faltet seine Hände und verzehrt sein eigenes Fleisch. Ja, da gibt es aber andere, die sagen, ich bin ja nicht so doof wie diese Leute, die alles machen aus Eifersucht und da so alles investieren. Es ist ja unglaublich, eben was da, es gibt Leute, die können sagen, ich übe 8 Stunden pro Tag Klavier. Und zwar schon solche Leute, die noch Kinder sind. Alles wird nur darauf konzentriert und so werden sie sehr gut, besser und noch viel, viel besser als andere. Aber man sich sagen muss, und wenn die Motivation ist, einfach besser zu sein als die anderen. Um dann natürlich auch schließlich den großen Durchbruch zu schaffen. Ja? Das ist ja immer wieder für viele eine Motivation, der große Durchbruch. Und da sagt einer, ich bin ja nicht so doof. Alles, diese Mühe, diese Kraft und dieser Verzicht, der ja auch damit verbunden ist. Ja, wenn ich manchmal eben mich so in Gedanken beschäftige mit solchen Kindern, die unwahrscheinlich gut sind, als Pianisten zum Beispiel, und muss sagen, aber das sind ja gar keine richtigen Kinder mehr. Und haben die auch gespielt? So wie Kinder spielen, mit Klötzen und Häuser bauen und Fantasie so entwickeln. Das sind ja alles ganz wichtige Dinge, ja, in der Entwicklung. Nein, von den Eltern werden sie gepusht, weil die wollen auch den großen Durchbruch. Und alles wird da investiert, die ganze Kraft, die ganze Energie. Und da sagt ein anderer, ich bin ja nicht blöd. Ich nehme das Leben viel gemütlicher. Aber da sagt Salomo, das ist ein Tor, der faul ist. Ja? Und natürlich sagt er, ich will mich doch nicht so aufreiben mit Arbeit, wie diese Leute das machen. Aber Salomo sagt, er verzehrt sein eigenes Fleisch. Es gibt Leute, die sind faul und darum stürzen sie in die Armut und machen sich dadurch selber kaputt. Natürlich, wenn ich das so sage, es gibt auch ganz andere Gründe, warum jemand in die Armut abstürzen kann. Ja? Aber eine Möglichkeit ist Faulheit. Und er meint, besser zu sein als die, die eben alles investieren aus Eifersucht des einen gegen den anderen. Gibt es auch einen dritten Weg? Ja, natürlich. Vers 6. Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind. Es gibt einen anderen Weg, da sind nicht beide Hände voll Unruhe, sondern eine Hand hat Ruhe. Da geht es um das Ausgeglichene. Eben, es ist wichtig, dass in der Investition, unserer Kraft für die Arbeit und es muss ein Ausgleich da sein. Und es ist so wichtig, dass man eben nicht faul ist, aber auch nicht ein Leben der Unruhe lebt. Dann kann man auch nicht die tiefe Ruhe, die der Herr den Gläubigen gibt, erleben. Und das ist so schön, zum Beispiel in den Evangelien zu sehen, der Herr hat die Jünger im Dienst angewiesen, ihnen Aufträge gegeben. Und da lesen wir in Markus 6, Vers 30, und die Apostel versammeln sich zu Jesus. Und sie berichten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Also sie waren sehr aktiv. Und da kommen sie zu dem Herrn, versammeln sich zu ihm hin und erzählen ihm von dem, was sie getan haben. Und dann sagt der Herr Jesus in Vers 31, und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst her an einen wüsten Ort, besonders oder für sich, und ruht euch ein wenig aus. Er muss diese aktiven Diener zur Ruhe bringen und ihnen das sagen. Und er sagt nicht, dass sie jetzt faul werden sollen. Er sagt, ruht euch ein wenig aus. Und das ist so wichtig, dieses Gleichgewicht von Aktivität. Und da kann man schon, je nach Gesundheitszustand, bis an die Grenze gehen, aber dann braucht es wieder die Ruhe. Es braucht diesen Ausgleich. Und das ist so schön ausgedrückt von Salomo. Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voll Mühe und Haschen nach Wind. Das ist dann verbunden mit einer gewissen Bescheidenheit. Ja, und dann gehen wir weiter in Vers 7. Und ich wandte mich und sah Eitelkeit unter der Sonne. Da ist ein Einzelner und kein Zweiter bei ihm. Auch hat er weder Sohn noch Bruder. Und all seine Mühe hat kein Ende. Dennoch werden seine Augen des Reichtums nicht satt. Für wen mühe ich mich doch und lasse meine Seele Mangel leiden am Guten? Auch das ist Eitelkeit und eine üble Beschäftigung. Salomo beobachtet die Menschen. Haben gesehen, er hatte die Natur beobachtet. Und wie? Er hat aber auch das Zusammenleben der Menschen beobachtet und wie sie so leben, was sie so tun und wie die Umstände sind. Und das sind eben Dinge von Soziologie, kann man sagen. Und da sieht er, es gibt Menschen, die sind einsam. Hier geht es um das Thema Einsamkeit. Und wir wissen, wie aktuell das ist in der heutigen Zeit. Und gerade in großen Städten, wo eigentlich so viele Menschen wären, wo man Gemeinschaft haben könnte. Und gerade dort sehen wir, wie viele Einzelhaushalte, Menschen sind einsam. Nun, ich habe bewusst diesen Abschnitt hier nicht betitelt Recht und Unrecht. Das könnte man ja sagen, aufgrund der ersten drei Verse, da geht es um Unrecht, ja? Und die weiteren Verse, da geht es um Eifersucht, das ist auch Unrecht. Es geht um Faulheit, das ist auch Unrecht. Aber dann kommen wir zum Thema Einsamkeit. Und viele Menschen könnten sagen, ja, eigentlich ist es ja nicht meine Schuld, dass ich so einsam bin. Warum habe ich keinen Bruder? Ja, weil meine Eltern eben nur ein Kind bekommen haben. Wir können das nicht bestimmen, nicht wahr? Ich habe ein Ehepaar gekannt, die sind, ich glaube, 8 Jahre lang waren die allein und sie dachten, wir bekommen kein Kind, geht gar nicht. Und plötzlich kam ein Kind. Ja? Und das war dann auch das Einzige. Ja, und es gibt so viele Faktoren, die dazu führen können, dass jemand eben einsam ist. Und darum kann man das dann nicht unter den Titel nehmen, Recht und Unrecht, sondern es ist besser Gutes und Übles. Es gibt eben so viel gute und angenehme Dinge im Leben, aber es gibt auch schwere Dinge. Und das fasst sich dann zusammen unter Übles. Er sieht da, wie Menschen so einsam sind und sich zwar einsetzen und dadurch reich werden, aber dann müssen sie sagen, für wen mühe ich mich doch und lasse meine Seele Mangel leiden am Guten. Arbeiten, arbeiten und verzichten auf vieles. Aber das Endergebnis, für wen ist das? Sie sind ja allein. Wer soll das bekommen? Und da sagt Salomo, auch das ist Eitelkeit und eine üble Beschäftigung. Und dann kommt ein schönes Thema. Zwei sind besser daran als einer, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben. Und das kann man ja wunderbar beziehen auf die Ehe. So wie Gott sie geplant hat in 1. Mose 1 und 2, ein Mann und eine Frau, und sie werden eine Einheit zusammen, ein Fleisch. Aber hier geht es gar nicht zwingend um ein Fleisch zu sein, sondern das können auch zwei Freunde sein. Zwei Freundinnen. Und Freundschaften unter Gläubigen, die sind so wertvoll für das Leben. Und gerade solche, denen der Herr nicht den Weg geöffnet hat zur Ehe, ist ganz wichtig, dass sie gute Freundschaften mit dem gleichen Geschlecht pflegen. Und zwar, weil sie dann erleben, zwei sind besser daran als einer. Und Sprüche 17,17, da gibt uns Salomo noch weitere Einsicht aus guten Tagen, aus besseren Tagen. Sprüche 17,17. Der Freund liebt zu aller Zeit, und als Bruder für die Bedrängnis wird er geboren. Solche Freundschaften, wo man wirklich darauf zählen kann, auch in schwierigen Zeiten hält dieser Freund zu mir. Er ist gewissermaßen geboren, um mir in ganz schwierigen Zeiten beizustehen. Das ist doch herrlich. Oder Sprüche 27. Vers 10. Verlass nicht deinen Freund und deines Vaters Freund und geh nicht am Tag deiner Not in das Haus deines Bruders. Besser ein naher Nachbar als ein ferner Bruder. Das ist auch eine erstaunliche Erfahrung. Die verwandtschaftlichen Beziehungen sind ja eigentlich grundsätzlich enge Beziehungen. Aber schon viele haben erleben müssen, dass sie tiefere Freundschaften erlebt haben mit solchen, die nicht verwandt sind. Und darum sagt Salomo, geh nicht am Tag deiner Not in das Haus deines Bruders. Besser ein naher Nachbar, damit meint er eben diesen wirklichen Freund, als ein ferner Bruder. Ja, und das ist diese Weisheit, zwei sind besser dran, weil sie eine gute Belohnung für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet der eine seinen Genossen auf. Ja, das ist genau die Erklärung, warum es als Solo-Christ nicht geht. Der Christ braucht den anderen und der andere braucht dich. Und so gehen wir auf dem Weg zur Herrlichkeit. Wehe aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein Zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Aber jetzt versteht man auch, warum das Neue Testament ganz klar lehrt, dass die Bekehrten, die Wiedergeborenen, die sollen nicht ein Solo-Dasein als Gläubige leben, sondern die Gemeinschaft in der Gemeinde suchen. Gott will, dass wir die Gemeinde Zusammenkünften aufsuchen und wir lesen ja in Hebräer 10, Vers 25. Und das ist eben der ideale Ort, wo man auch eben diese Freunde, diese guten Freunde, die das gleiche Fundament des Glaubens haben oder Freundinnen, kennenlernt. Und da lesen wir in Hebräer 10, Vers 25 oder schon Vers 24. Und lasst uns aufeinander Acht haben zur Anreizung zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag näher kommen seht. Also je mehr die Endzeit und das Wiederkommen des Herrn naht, desto wichtiger ist es, dieses regelmäßige Zusammenkommen in der Gemeinde und wo man eben auch diese engen Freundschaften fürs Leben pflegen kann. Gehen wir zurück zu Prediger 4, Vers 11 jetzt. Auch wenn zwei beieinander liegen, so werden sie warm. Der Einzelne aber, wie will er warm werden? Und wenn jemand ihn, den Einzelnen, gewalttätig angreift, so werden ihm die zwei widerstehen. Und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Also, wenn wir das jetzt wieder auf die Ehe beziehen, dieses gegenseitig sich warm geben ist natürlich nicht nur physisch gemeint, sondern eben auch in der Gemeinschaft entsteht diese Wärme, die der Mensch braucht. Und eben bei Gefahren ist man ermutigt durch den anderen, um der Gefahr zu widerstehen. Und wir werden ja aufgerufen in Epheser 6, Vers 10, stark zu sein in dem Herrn, und er macht seine Stärke und dem Feind zu widerstehen und ihn zu überwältigen mit der Waffenrüstung Gottes. Und dann kommt dieser wunderbare Satz, und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Und wenn man das eben auf die Ehe anwendet, ist das so deutlich, man kann sich als Eselsbrücke das so merken, das Wort Ehe fasst man auf als ein Akrostichon, also Anfangsbuchstaben von einer Wortreihe, E, einer, und das E am Schluss, eine, und das H in der Mitte, Herr. Ja. Und wenn das eben nicht so ist, eine Ehe, wo beide wirklich den Herrn Jesus im Mittelpunkt haben, ist das eben dann oft zu sehen, dass das nicht eine Ehe ist, sondern ein Ja. Aber es soll eine Ehe sein. Eine dreifache Schnur. Der Jesus da in diese Doppelschnur eingebunden, das gibt die volle Stärke. Und dann geht Salomo weiter mit einer Beobachtung. Besser ein armer und weiser Jüngling als ein alter und törichter König, der nicht mehr weiß, sich warnen zu lassen. Denn aus dem Haus der Gefangenen ging er hervor, um König zu sein. Obwohl er arm in seinem Königreich geboren war. Ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandeln. Mit dem Jüngling, dem Zweiten, der an die Stelle jenes treten sollte. Kein Ende all des Volkes, aller der, denen er vorstand. Dennoch werden sich die Späteren nicht über ihn freuen. Denn auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Also hat gesehen, ein törichter König, der alt geworden ist und ein Besserwisser. Und zwar, ein alter König, der weiß ja viel, aber es ist so entscheidend wichtig, dass man sich zu allen Zeiten etwas sagen lässt. Und das hat mich so beeindruckt, als ich jung war. Und ich hatte eine besondere Beziehung zu Paul Kiene, das ist der Autor von dem Buch Das Heiligtum Gottes in der Wüste Sinai. Ich würde sagen, das schönste Buch über die Stiftshütte mit farbigen Bildern eines wunderbaren Modells. Und der hatte damals schon ein gewisses Alter. Und ich mag mich erinnern, da war eine junge Schwester, die hat ihn zurechtgewiesen. Das war ein gestandener Mann mit einer ganz ungewöhnlichen geistlichen Weisheit und Einsicht. Und dann so eine junge Schwester korrigiert ihn. Und das hat mich schon beeindruckt. Der ist eingegangen auf die Kritik und hat das eben ernst genommen. Und da muss ich sagen, das war eben bei ihm nicht so. Ein alter und törichter König, der nicht mehr weiß, sich warnen zu lassen. Und ob die Kritik jetzt berechtigt war, das ist dann noch eine andere Frage. Ja? Aber er ist darauf eingegangen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist man in großer Gefahr. Und dann heißt es in Vers 14, denn aus dem Haus der Gefangenen ging er hervor. Das bezieht sich jetzt wieder auf diesen armen und weisen Jüngling, der in seiner Entwicklung eine sehr schwere Zeit durchgemacht hat, durch Gefangenschaft, aber dann später wird er zum König. Und an wen denken wir da spontan aus den biblischen Geschichten? Josef, ja. Das ist auch so eindrücklich. Ich meine, was der durchgemacht hat, der war abgelehnt von seinen 10 Brüdern. Und trotzdem ist er wieder auf sie zugegangen und hat wieder einen Traum, den der Herr ihm gegeben hatte, erzählt. Und hassen ihn noch mehr. Und schließlich mit 17 hatten sie so genug von ihm, dass sie ihn verkauften nach Ägypten. Ich meine, das muss man jetzt so aus der Sicht eines Arztes anschauen und muss sagen, welche Verletzungen, ja? Welche Traumata gibt das? Und das hat er alles durchgemacht. Und dann in Ägypten, eine gewisse Zeit geht es ihm ja sehr gut, er steigt da als Sklave auf und bis diese Sache mit der Frau Potiphar kam und seine Treue dem Herrn gegenüber hat zur Folge, dass er ins Gefängnis kommt. Also muss ich sagen, mit 17 Jahren verkauft und dann im Gefängnis, bis er 30 ist. Ich meine, der hat ja die Blütezeit verpasst. Die ganze Teenie-Zeit, was war das für eine Teenie-Zeit? Und dann diese entscheidende Entwicklung von 20 bis 30. Ja, ich meine, da wird jetzt wirklich das letzte Fundament für die weiteren Jahre gelegt. Und in dieser Zeit kommt er noch in den Knast. Also der Mann muss ja geschädigt sein. Aber wenn man die Josefsgeschichte liest, da liest man nicht die Krankheitsgeschichte. Ja, von einem psychisch zerstörten Mann. Nein, er hat das irgendwie mit dem Herrn. Hat er das durchgestanden. Und dann kam er aus dem Gefängnis heraus, deutet den Traum des Pharao und wird zum zweiten Mann in Ägypten. Und wenn wir die weitere Geschichte von Josef lesen, da sehen wir nicht einen Mann, der, das ist der Gefahr. Wenn jemand dann an die Macht kommt, dass er rachsüchtig wird. Ja? Und das, was er eigentlich erlebt hat, jetzt heimzahlt. Nein, der Mann rettet Ägypten und hilft, dass Ägypten in der Hungersnot überleben kann. Und bis ans Lebensende sehen wir einen Mann, der dem Herrn die Treue hielt. Und das ist wirklich dieser arme, weise Jüngling. Also dem entspricht er. Und er wurde durch diese Leidensgeschichte geformt, um eben auch die Leiden anderer zu verstehen und nicht um sich zu rächen. Ja? Leidensgeschichte kann dazu führen, dass wir hart werden gegen andere, aber es kann auch dazu führen, dass wir sie andere noch besser verstehen und uns einfühlen. Und das ist dieser arme, weise Jüngling. Und Vers 15, ich sah alle Lebenden, die unter der Sonne wandeln, mit dem Jüngling, dem Zweiten, der an die Stelle jenes, das ist der törichte alte König, treten sollte. Kein Ende all des Volkes, all der, denen er vorstand. Nach dieser langen Leidensgeschichte steht er da als König über ein riesiges Volk. Aber dann sagt Salomo, dennoch werden sich die Späteren nicht über ihn freuen. Ja, spätere Generationen, die erfahren dann nicht diese gute Herrschaft von diesem. Und das Thema ist dann für sie eigentlich kein Thema mehr. Und darum sagt er, denn auch das ist Eitelkeit und ein Haschen nach Wind. Ja, dann fragt man sich, ja, da hat er so eine gute Zeit gehabt, aber für die späteren Generationen zählt das jetzt alles wieder nichts. Nun, wir hatten aber schon die Antwort darauf in Prediger 3. Im Licht der Ewigkeit hat sich diese Zeit, die dieser weise Jüngling dann als König eingesetzt hat, als guter Regent, hat sich gelohnt. Denn der Lohn wird in der Ewigkeit ihm zukommen. Auch wenn die nächste Generation das alles wieder vergisst. Ja, wenn er nur so wie auch König David, Apostelgeschichte 13, zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hat. Vers 17. Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Haus Gottes gehst. Und herbeikommen, um zu hören, ist besser, als wenn die Toren Schlachtopfer geben. Jetzt ab Vers 17 bis zum Ende des ganzen Abschnitts da, der folgt, geht es um das Haus Gottes. Und das ist der große Gegensatz zu dieser Stätte des Rechts in Kapitel 3, Vers 16, wo Salomo Unrecht gesehen hat. Ja, das Haus Gottes, das ist der Tempel Gottes. In der heutigen Zeit ist das die Gemeinde. Und hier wird das Haus Gottes vorgestellt als der Ort in dieser ungerechten Welt, wo es Gerechtigkeit gibt. Und wohl, wenn das wirklich so ist in der örtlichen Gemeinde, dass das Wort Gottes die volle Autorität hat und alle sich darunter stellen. Und das bedeutet ja nicht, dass es keine Probleme gibt. Probleme gibt es ständig in der Gemeinde. Aber die Frage ist, ob die Probleme mit dem Wort Gottes gelöst werden. Und das möchte Gott, dass örtliche Gemeinden ein Ort, eine Oase sein können des Rechts inmitten einer Welt der Ungerechtigkeit. Ja, wir machen jetzt 10 Minuten Pause und fahren dann hier weiter mit diesem Ort des Rechts in dieser Welt.